von amerikanischer Musik die Rede ist, dann denken viele an Jazz, an den Broadway oder Hollywood. Doch der Weg dorthin war lang und vielfältig. Zwischen europäischer Tradition und dem Wunsch nach einer eigenen kulturellen Identität entstand in den letzten 250 Jahren eine beeindruckende Musiklandschaft. Hören Sie mehr im zweiten Teil unserer kleinen Musikgeschichte der USA. Andreas Maurer nimmt jetzt mit auf eine spannende musikalische Reise.
Ausgewählt.
Ein Sonnenaufgang über den Grand Canyons, gezeichnet von Ferde Gruffy. So stellen wir uns die Musik und auch die Landschaft der USA ja immer gerne vor. Die rot gefärbten Felsen des Grand Canyon, am besten noch mit ein paar berittenen Cowboys. Interessanterweise entsteht dieses Klangbild erst im 20. Jahrhundert. Die USA schaffen sich gewissermaßen ihren eigenen musikalischen Mythos und exportieren ihn anschließend in die ganze Welt. Die Grand Canyon Suite von Ferde Gruffy bedient dieses Bild wie kaum ein anderes Stück. Maurice de Abravanel und das Utah Symphony Orchestra spielten den Sonnenaufgang daraus. Ausgewählt mit dem mittlerweile zweiten Teil einer Musikgeschichte der USA, die auch in zwei Sendungen natürlich nur teilweise vollständig sein kann. In der letzten Folge ging es von den Pilgervätern bis zum ersten Ragtime. Heute machen wir noch mal kurz einen Schritt zurück ins 19. Jahrhundert. Amy Beach, George Chadwick, Horatio Parker, Arthur Foote und Edward McDowell wollen Ende des Jahrhunderts beweisen, dass Amerika eine ernstzunehmende Kunstmusik besitzt. Sie gehören zur sogenannten Boston School, manchmal auch Second New England School genannt. Gemeint ist damit keine Schule im engeren Sinn, sondern ein Kreis von Komponistinnen und Komponisten im Umfeld Bostons und Neuenglands. Ende des 19. Jahrhunderts erstmals so etwas wie ein professionelles amerikanisches Kunstmusikleben etablieren. Das Besondere, viele von ihnen studieren in Deutschland und orientieren sich an Vorbildern wie Brahms, Mendelssohn, Schumann oder Wagner. Die Ironie daran, die erste amerikanische Kunstmusik klingt zunächst nach europäischer. Rigaudon für Flöte, Viola und Klavier von Arthur Foote, der nach europäischem Barock und doch auch nach dem New American Way of Life schmeckt. Fenwick Smith, Marcus Thompson und Randall Hodgkinson haben musiziert. Wir sind am Beginn des 20. Jahrhunderts. Die Vereinigten Staaten entwickeln sich zur führenden Industrienation. Städte wachsen rasant, Millionen Einwanderer kommen ins Land. Automobile, Elektrizität und Telefon verändern den Alltag. Gleichzeitig entstehen neue Klangwelten. Fabriklärm, Militärkapellen, Jahrmärkte, Kirchen und Paraden prägen das akustische Bild der noch relativ jungen Nation. Charles Ives wächst in diesem Umfeld heran. Sein Vater ist Militärkapellmeister und experimentiert bereits mit ungewöhnlichen Klängen. Er lässt etwa zwei Blaskapellen gleichzeitig verschiedene Märsche spielen oder Musiker in unterschiedlichen Tonarten ansetzen. Ives Junior ist davon sicher beeinflusst. Denn zeitgleich mit Arnold Schönberg in Wien oder Igor Strawinsky in Paris entwickelt er seine eigene musikalische Moderne, bei der vieles aus dem Takt oder aus der Tonart gerät. Ives Country Band March entsteht 1903 und porträtiert eine amerikanische Dorfkapelle, bei der scheinbar jeder Musiker etwas anderes spielt. Ein frühester Schritt in Richtung amerikanischer Musik, der mit einem ordentlichen Knall beginnt. Country Band March von Charles Ives. James Sinclair leitete das Orchestra New England. Ausgewählt hört in dieser Sendung in die Musikgeschichte der USA hinein. Und wer über die spricht, der kommt an George Gershwin nicht vorbei. Kennen den markanten Beginn von George Gershwins Rhapsody in Blue. Die muss in dieser Sendung daher auch gar nicht mehr ganz gespielt werden. Was aber wichtig ist, in Gershwins Werken treffen Klangelemente des alten Europa auf rhythmische und melodische Einflüsse des neuen amerikanischen Jazz. Für viele markiert die Rhapsody in Blue jenen Moment, in dem amerikanische Kunstmusik erstmals eine breite Öffentlichkeit erreicht. Der Abend, an dem die Rhapsody ihre Uraufführung erlebt, wird daher auch angekündigt als Experiment in Modern Music. Und das findet in zwei Teilen statt. Nach einem Vortrag demonstriert der erste Abschnitt die Entwicklung des Jazz. Der zweite wartet mit verschiedenen Synthesen zwischen neuer und klassischer Musik auf. Auch Stücke von Edward Elgar werden gespielt. Höhepunkt ist aber Gershwins Rhapsody. Der wahre Jazz, den Gershwin als Volksmusik Amerikas bezeichnet, ist an diesem Abend vertreten mit dem Livery Stable Blues. We'll be right back. Applaus für die New Orleans Dixie Band mit ihrer Version des Livery Stable Blues. Als der 1917 auf Platte erscheint, gilt er als die erste Jazz-Aufnahme überhaupt, beziehungsweise die auch als Jazz vermarktet wird. Gerade am Beginn des 20. Jahrhunderts suchen die USA bewusst nach einer eigenen musikalischen Sprache. Und die präsentiert sich vor allem in einer beeindruckenden Gleichzeitigkeit. Auf der einen Seite ist da der Jazz, auf der anderen Seite Komponierende, die sich dem gesamten Gattungskanon der Kunstmusik, also von Rhapsody bis Fuge, widmen. Auch die amerikanische Unterhaltungsindustrie ändert sich grundlegend. Die Schallplatte wird zum Massenmedium, der Tonfilm steht vor dem Durchbruch und in Hollywood bilden sich Grundlagen jener Filmmusiktradition, die wenige Jahre später von europäischen Emigranten wie Erich Wolfgang Korngold oder Max Steiner geprägt wird. In Rekordzeit absolviert das musikalische Wunderkind Max Steiner sein Studium. Mit 15 schreibt er seine erste Operette, mit 18 dirigiert er in London die Lustige Witwe. Nachdem Steiner sich am Broadway einen Namen gemacht hat, klopft er Anfang der 1930er Jahre auch in Hollywood an. Da steckt der Tonfilm noch in den Kinderschuhen. Bis King Kong in die Kinos kommt. Plötzlich hat Max Steiner beim Komponieren freie Hand. In der Wiener Tradition von Mahler und Wagner schafft er groß orchestrierte, farbenprächtige Musik, die den Film zum Welterfolg trägt. Wenige Jahre später gelingt ihm mit dem Soundtrack zu »Vom Winde verweht« erstmals die perfekte Synchronisation von Musik, Bild und Handlung. Und zwar mit Leitmotiven, Lokalkolorit und durchkomponierten Szenen. Ein Wiener Walzer ist da natürlich auch dabei. Filmmusik aus »Vom Winde verweht«, genauer »The Ball«, in dem eine Charleston Heel and Toe Polka ebenso erklingt wie ein Südstaatenwalzer, der aber doch an einen Wiener Dreivierteltakt erinnert. Max Steiner war der Komponist und dirigierte auch das Selznick International Orchestra. Ausgewählt mit einer knappen Musikgeschichte der USA. Und Sie merken es sicher, Bis weit ins 20. Jahrhundert hinein erzählt die amerikanische Kunstmusik ihre Geschichte vor allem aus europäischer Perspektive. Ein entscheidender Teil bleibt lange ausgeblendet: die Geschichte der Afroamerikaner. Duke Ellington ändert das. Als Pianist, Bandleader und Komponist gehört er zu den prägenden Figuren des Jazz. Für Ellington ist Jazz keine Unterhaltungsmusik, sondern eine Kunstform, die denselben Anspruch erheben kann wie Sinfonie oder Oper. 1943 präsentiert er in der Carnegie Hall sein ambitioniertestes Werk: Black, Brown and Beige. Eine Art klingende Geschichte der afroamerikanischen Bevölkerung. Musikalisch verbindet Ellington Elemente des Jazz mit symphonischem Denken, ohne die Eigenheiten beider Welten aufzugeben. Die Frage lautet also nicht mehr, wie amerikanische Musik europäisch klingen kann, sondern wie sie die Wirklichkeit Amerikas in ihrer ganzen Vielfalt abbildet. Thank you. Ein Ausschnitt aus dem Worksong aus der Suite Black, Brown and Beige von Duke Ellington. Nigel Kennedy und Alec Dankworth spielten eine Bearbeitung für Violine und Kontrabass. Nach dem Zweiten Weltkrieg verändert sich die amerikanische Gesellschaft grundlegend. Die Vereinigten Staaten werden zur politischen und kulturellen Weltmacht. Neue Medien wie Schallplatte, Radio und Fernsehen schaffen eine gemeinsame Öffentlichkeit. Die amerikanische Musik wird dadurch vielfältiger denn je. Und kaum ein Komponist verkörpert diese Entwicklung besser als Leonard Bernstein. Als Sohn jüdischer Einwanderer aus der heutigen Ukraine wird er zum wahrscheinlich ersten weltweit gefeierten amerikanischen Dirigenten und Komponisten. Mühelos bewegt sich Bernstein zwischen Konzertsaal, Opernbühne, Broadway und Fernsehen und macht die Grenzen zwischen sogenannter E und U, also ernster und Unterhaltungsmusik, endgültig durchlässig. Für viele wird er zum musikalischen Aushängeschild der USA. Besonders deutlich wird das in den Symphonic Dances aus Bernsteins West Side Story. Darin überführt er die Musik seines Musicals in den Konzertsaal, ohne ihr den Puls der Straße zu nehmen. Rumble aus den Symphonic Dances aus dem Musical West Side Story von Leonard Bernstein, der in dieser Aufnahme das New York Philharmonic dirigiert hat. Mit der Machtergreifung der Nazis wandert ein großer Teil der europäischen Musikelite in die Vereinigten Staaten aus. Komponisten wie Arnold Schönberg, Ernst Krenek oder Erich Wolfgang Korngold prägen Universitäten, Konzertsäle und Filmstudios. Die kulturellen Verhältnisse kehren sich um. Während Amerika im 19. Jahrhundert noch nach Europa geschielt hat, wird es nach dem Zweiten Weltkrieg selbst zum Anziehungspunkt der internationalen Musikwelt. Nach 1945 dreht sich in Europa alles um komplexe Avantgarde-Techniken und serielle Musik. Die USA geht da einen etwas anderen Weg und sucht, so höre ich es jedenfalls, nach Verdichtung oder besser Veränderung im Kleinen. Einer der wichtigsten Vertreter dieser Bewegung ist Steve Reich. Der in New York geborene Komponist experimentiert mit Tonbandgeräten, afrikanischen Rhythmusmodellen und außereuropäischen Musikkulturen. Die amerikanische Musik wird selbst zu einem globalen Schmelztiegel. Frühes Beispiel ist diese Clapping Music von 1972. Zwei Musiker, zwei Paar Hände. Mehr braucht es nicht, um aus einer rhythmischen Figur ein faszinierendes musikalisches Experiment entstehen zu lassen. Minimal Music à la Steve Reich. Clapping Music, ein rhythmisches Stück für zwei Paar Hände, die uns Benedikt Hoffnung und William Lockhart geliehen haben. In den 1970er und 80er Jahren verändert sich die amerikanische Musiklandschaft grundlegend. Die Stilkämpfe der Nachkriegszeit verlieren an Bedeutung. Minimalismus, Jazz, alte Musik, Rock, außereuropäische Musikkulturen und elektronische Musik existieren nun selbstverständlich nebeneinander und beeinflussen sich gegenseitig. Das Ganze gepaart noch mit Happenings von John Cage und Co. Diese Offenheit prägt auch die jüngste Generation amerikanischer Komponistinnen und Komponisten. Jennifer Higdon verbindet etwa moderne Klangfarben mit unmittelbarer Emotionalität. John Luther Adams richtet den Blick auf Natur und Klima Alaskas. Mason Bates integriert elektronische Musik in den Konzertsaal. Und Carolyn Shaw überschreitet mühelos die Grenzen zwischen alter Musik, zeitgenössischer Komposition, Folk und Pop. Shaw wird 2013 als bis dahin jüngste Pulitzer-Preisträgerin für Musik ausgezeichnet. Ihre Komposition Entre Actes entsteht nach der Begegnung mit einem Streichquartett von Joseph Haydn. Aus einer klassischen Vorlage entwickelt sie eine ebenso poetische wie überraschende Klangwelt, in der Vergangenheit und Gegenwart, Europa und Amerika, Tradition und Experiment selbstverständlich miteinander ins Gespräch kommen. Thank you. Julian Askull und United Strings of Europe mit Entr'acte von Carolyn Shaw. Im Juni hat diese zweiteilige ausgewählte Reise durch die Musikgeschichte der USA begonnen und natürlich mit einigen Lücken gezeigt, wie aus einem kulturellen Importland eine musikalische Weltmacht geworden ist. Kaum jemand steht für diesen Wandel deutlicher als John Williams. Seine Partituren prägen seit Jahrzehnten die Klangwelt des Kinos und beeinflussen Generationen von Komponistinnen und Komponisten. In ihnen leben viele Strömungen der amerikanischen Musikgeschichte weiter. Europäische Sinfonik, amerikanische weite Großzügigkeit, moderne Rhythmik und die Fähigkeit, Geschichten in Klang zu verwandeln. Nicht umsonst bezeichnet sich der 94-jährige John Williams auch als Enkelschüler Korngolds. Vielleicht klingt so die neue klassische Sinfonik. Die Suite aus dem Film In einem fernen Land von John Williams, der hier die Berliner Philharmoniker dirigiert hat. Das war ausgewählt mit dem zweiten Teil einer zugegebenermaßen verkürzten Musikgeschichte der großen USA, die am 4. Juli ihren 250. Geburtstag gefeiert hat. Alle Sendungen zum USA-Schwerpunkt auf Ö1 finden Sie online auf oe1.orf.at/USA. Gestaltung und Moderation Andreas Maurer. Thank you.